Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Domgemeinde zu Berlin, er hat es mir angetan, schon lange in meiner Existenz als Christ, jener erste Brief, den wir aus der Hand des Apostels überliefert bekommen haben. Und es ist, als hätte eine unsichtbare Hand, die sehr geschickt die Predigttexte für die Sonntage des Kirchenjahres aussucht, den heutigen Text ausgewählt. Für unseren gemeinsamen Gottesdienst heute Morgen, liebe Schwestern und Brüder, an dem wir die Geschäftigkeit der Woche unterbrechen. Und in den Sie als Domgemeinde Gäste aus Niedersachsen bzw. aus Schaumburg eingeladen haben. Eingeladen, um unsere Art, unser Gotteslob auszudrücken. Den wunderbaren Chor haben Sie gehört. Die Auslegung des Predigttextes haben Sie vor sich. Eingeladen, um unser Gotteslob und unsere Art, unseren Glauben auszudrücken, mit ihrem zu teilen und produktiv zu mischen. Ein kluger Kopf und eine unsichtbare Hand könnte, so scheint mir, hier am Werk gewesen sein, um uns diesen Text aus der Anfangsgeschichte der christlichen Gemeinden in Europa zuzuspielen. Paulus, der Gemeinde in Saloniki, wohl bekannt. Er hat sie einst mitbegründet, schreibt ihr aus der Ferne einen Liebesbrief. Er blickt ehrfürchtig, liebevoll und voller Respekt auf die große Stadtgemeinde und redet sie mit großer Herzlichkeit an und bittet um ihr Gebet für sich selbst und vergewissert sie seines Gebetes. Am Morgen und am Abend. Er weilt, während er schreibt, das wissen wir, in Korinth. Und dort zu sein, mit den stolzen Korinthern zu reden, war für ihn alles andere als Honigschlecken. Das durchzieht seine Biografie. Und bevor der Apostel in seinen späteren Briefen sich aufgefordert sieht, Grundwahrheiten des christlichen Glaubens, sagen wir einmal, ein wenig umständlich bisweilen zu entfalten, sodass man viel Zeit braucht, um sie zu verstehen, bleibt er in diesem ersten seinem ersten Brief, bei einem durchgehenden Thema. Nämlich, was ist eigentlich, wenn Christenmenschen zusammenkommen, einander besuchen oder Briefe schreiben? Dann stärken sie sich dadurch. Sie hören aufeinander, teilen Erfahrungen im Glauben und erweitern ihren jeweiligen Horizont. Und sind darin Teil der ganzen Christenheit, weil keine Gemeinde für sich die ganze Kirche ist und sein muss. Später wird Paulus sogar sagen, noch stärker und liebevoller als in diesem ersten Brief, wo Christenmenschen zusammenkommen, da geben sie einander Hilfe zur Freude am Glauben und sind darin miteinander verbunden. Auf die Idee, sich an vermeintlich falschen Tönen in der Musik, das haben wir heute Morgen sowieso nicht zu erwarten bei dem Chor, oder fremdklingenden Worten in der Auslegung irritieren zu lassen, auf die Idee, sagt Paulus, kommt da sowieso kein Mensch. Und das nimmt jede Beklommenheit in der Begegnung, beim Musizieren und beim Auslegen der Schrift. Danke für die freundliche Einladung an uns aus Niedersachsen, heute mit Ihnen in diesem paulinischen Sinne den Glauben zu teilen und sich bereichern zu lassen. Und wir in Schaumburg schauen gern auf die Worte der Schrift, die sagen, Größe und Kleinheit sind relativ. Und aus dem Kleinsten wächst manchmal Großes. Er hat es mir angetan, dieser erste Brief des Apostels, wie er uns überliefert ist. Er bleibt bei dem einen Thema und zwingt Sie und mich, bei diesem einen Thema zu bleiben. das Gewinnende dessen, wenn wir als Christen Menschen zusammenkommen. Das möge die Gemeinde kennzeichnen, die Christenheit an allen Orten beieinander zu bleiben, füreinander zu beten und dankbar zu sein für jede Bereicherung im Glauben durch Begegnung mit anderen. So machen wir uns nun ans Werk und hören auf den vorgeschriebenen Predigttext des heutigen Sonntags auch Ihnen vor Augen aus dem ersten Thessalonicher Brief des Paulus. Wir danken Gott alle Zeit für euch und gedenken euer in unseren Gebeten und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Brüder und Schwestern von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis, mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, sodass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Denn sie selbst verkünden über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Gott inspiriere und segne euer Hören, unser gemeinsames Nachdenken und unser Reden. Amen. Drei Stichworte erlauben Sie, will ich herausgreifen, liebe Schwestern und Brüder, aus diesem Briefanfang. Der erste Brief, den die Christenheit überliefert hat an uns, der Anfang der Geschichte des christlichen Beitrags für die europäische Kultur. Nicht mehr und nicht weniger. Und am Anfang steht, das ist das Erste, was ich herausgreifen möchte und mit Ihnen bedenken. Wir danken für euer Werk im Glauben. Am Anfang also des kulturellen Beitrags der Christenheit für Europa und in Mitte Europas steht ein Glaube. Und diesen euren Glauben habe ich vor Augen und für ihn danke ich alle Zeit. Der Glaube als tiefes und unverstelltes Gottvertrauen steht am Anfang. Der Dank des Paulus dafür, dass das Evangelium von Jesus Christus Hörer und Hörerinnen gefunden hat und Wohnung in dem Herzen von Menschen. Das steht am Anfang. In dem heutigen Predigttext ist der Glaube und seine Energie, wie er Menschen zum Tun des Rechten bewegen kann, als erstes und vornehmstes Thema aufgerufen. So wie wenn man sich dem Berliner Dom über den Lustgarten nähert, der Glaube in der Fassade aufgeschrieben ist als das, was die Welt überwunden hat. Und bevor diese Stelle allzu schnell konfessionell eingehegt wird, lutherisch oder römisch oder reformiert, ist diese Glaubenskraft genannt als der Anfang, mit dem alles beginnt. Liebe Gemeinde, ich will es steil und gleich direkt sagen. Mit diesem Satz sind die Anfänge der christlichen Gemeinde und wie sie die Kultur Europas prägen wollte und geprägt hat, beschrieben. Insofern lohnt es sich, ohne dass ich taktlos sein wollte, das erste Mal als Prediger bei Ihnen zu Gast, es lohnte sich und es lohnt sich, vielleicht uns aus Niedersachsen als Gäste Ihnen vorzustellen, weil ich das erste Mal von Ihnen eingeladen bin. Am Anfang war ein Glaube. Als vor wenigen Jahren der Bischof von Khartoum, der Hauptstadt des Sudan, die norddeutsche Tiefebene besuchte, aus der wir, der wunderbare Chor und ich kommen, gab es einen Empfang beim Landrat. Wir hatten, wie einst das gesamte Bundesland Niedersachsen, eine Partnerschaft zu den Menschen in diesem bis zum heutigen Tag vom Bürgerkrieg geplagten Land aufgebaut. Das Land zu den öffentlichen Institutionen, die noch am Leben waren, und wir zur Kirche. Ein Land geprägt vom Bürgerkrieg und von der Flucht der Christenmenschen aus dem Süden in die Hauptstadt. Wir konnten junge Leute in die norddeutsche Tiefebene einladen, um sich ausbilden zu lassen. Und der Bischof kam nun, um sich dafür zu bedanken. Stadt und Land in der norddeutschen Tiefebene waren eingeladen bei Empfang. Das wollte er würdigen. Der Bischof aus Khartoum sprach mit seiner Delegation die Dankesworte und stellte die Glaubenskraft in die Mitte. Ich danke Gott alle Zeit für euch. Er sprach uns an wie Paulus die Gemeinde in Saloniki. Und er sprach über den berühmten Satz aus der Heiligen Schrift, dass Glaube Berge versetzen könne. Und nun erzählte er seine Erfahrungen von der Fahrt durch die norddeutsche Tiefebene, die er erstmals besuchte. Und er gratulierte dem Landrat in jener norddeutschen Tiefebene für das wunderbar fromme und von der Glaubenskraft geprägte Volk. Das müsse ja so sein, so interpretiere er die Region Niedersachsens, wo man heute schon sieht, wer morgen zu Besuch kommt. Denn hier seien alle Berge weggeglaubt worden. Hier müsste ein außerordentlich frommes Volk unterwegs sein. Der Landrat, um die weltanschauliche Neutralität seiner Region fürchtend, sprang sofort auf und musste und meinte, richtig stellen zu müssen. Nein, sagte er, wir sind hier religiös nicht überhitzt, wir sind hier völlig normal. Hier werden keine Berge weggeglaubt. Die religiöse Lage in Niedersachsen sei beruhigt. Wir Norddeutschen, wenn ich uns vorstellen darf, mit weggeglaubten Bergen, sind sturmfest und erdverwachsen und in der Regel religiös nicht überhitzt und wundern uns bisweilen über höfliche und leise Anfragen von den Menschen, die in unser Land gekommen sind, über die Jahrzehnte aus dem Nahen Osten, aus Süditalien, aus Afrika und die uns fragen, was ist euer Glaube oder what's your vision? Was gilt bei euch unhinterfragt, außer dass ihr euch ganz viel leisten könnt? Eine raffinierte Anrede des Bischofs zu Khartoum, uns einen Glauben zuzutrauen, nachdem er die Topographie der norddeutschen Tiefebene zur Kenntnis genommen hat. So viel Berge habe ich in Berlin auch nicht gesehen. Am Anfang war ein Glaube, schreibt ein ganz großer in unseren Tagen in seiner großartigen Geschichte des Westens. Und was damit gemeint ist und sein sollte, sagt er auch, der große Berliner Historiker, erzählt man am besten und trägt man am besten erzählend vor. Denn die Freiheitsgeschichte des Volkes Israel und die Erzählung von Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen und leidenden Gottessohn, hat unsere Kultur als Erzählung geprägt und sich ihr eingegraben. Am Anfang war ein Glaube und nicht das Wissen und technische Möglichkeiten. Und der Zugriff auf das Leben, sondern am Anfang der europäischen Kultur Thessalonicher Brief 1, das Kapitel uns heute zugespielt, war ein Glaube. Für ihn, Paulus, ist der Glaube an den lebendigen und wahren Gott und die unbedingte Unterscheidung zwischen menschlichen Mächten und Göttern und dem Gott des Himmels und der Erde, der uns entzogen bleibt, die Kulturleistung, die das Christentum in Gemeinschaft mit dem Judentum in unsere Welt einbringt und eingebracht hat. Natürlich gehört die Aufklärung und Formen der Aufklärung zu uns, zu Europa, aber diese Erzählungen des Glaubens, der die Verbindung des handelnden Menschen im Gewissen zu einer Kraft, die alles übersteigt, was ihm zugänglich ist, gehört diese Erzählung in ihrer kulturellen Kraft zum Anfang unserer Kultur. Die Errungenschaften dieser Kultur, man müsste es erzählen, so viel Zeit habe ich nicht, dann muss man es in ein paar steilen Sätzen sagen. Die Errungenschaften dieser Kultur sind das Vertrauen darin, dass die Würde jedem Menschen und dem Beschädigten unbedingt zukommt. Und dass man es keinem verwehren darf, den Ertrinkenden aus dem Wasser zu retten. Und die Allgemeinheit des Rechtes, die allen gilt, und dass Land und Volk nicht identisch sind. Diese Errungenschaften kannst du nur haben, wenn du diesen Glauben pflegst. Das ist die These unseres Briefschreibers von heute. Und ganz vergessener Völkermüdigkeiten, wie einer der größten dichterischen Begabungen unseres Volkes geschrieben hat, ganz vergessener Völkermüdigkeiten kann ich nicht abtun von meinen Liedern, noch weghalten von der erschrockenen Seele, stummes Niederfallen ferner Sterne, viele Geschicke weben neben dem meinen, durcheinander spielt sie alle das Dasein. Und mein Teil ist mehr als dieses Lebens schlanke Flamme oder schmale Leier. Mit einem Mal ist am Anfang dieses Briefes, liebe Schwestern und Brüder, den wir vermutlich von dem großen Dogmatiker Paulus und dem leidenschaftlichen Prediger in Händen halten, dieses ersten Briefes Anfang, ist eine ganze Geschichte aufgerufen, von der wir herkommen und die wir mit unseren kleinen Kräften in Bückeburg und in Berlin weiterschreiben sollten und nach Kräften tun und sie zum Klingen bringen. Am Anfang war ein Glaube. Wir danken Gott, das zweite Stichwort, das ich aufrufen möchte aus diesem Brief. Wir danken Gott allezeit für euch. Ich folge ihm gerne weiter, dem apostolischen Briefschreiber. Kommt er doch, das hat er gezeigt, mit wenigen Federstrichen zur Sache. Mit dankbarer Freude denke ich an euch. Und ich danke Gott für euch und euren Glauben. Er bedankt sich nicht bei ihnen, den Freunden in der Großstadt, sondern er dankt Gott für ihr Zeugnis. Paulus und die Gemeinde kennen sich ja. Sie sind einander vertraut. Er hat sie einst mitbegründet, die erste Hausgemeinde in Saloniki. Als solche haben wir sie uns vorzustellen. Aus einigen jüdischen Familien ist sie gebildet worden, sagt uns die kundige Wissenschaft. Kleine Anfänge, große Wirkungen. Ganz Achaia, ganz Mazedonien schaut auf sie, sagt der Apostel. Wie man heute aus den Niederungen und Höhen Deutschlands oft nach Berlin schaut, auch aus der norddeutschen Tiefebene, wenn man den wunderbaren Blick auf das große, weite Meer einen Moment unterbrechen möchte, weil das Auge und das sich nach Klarheit sehnende Gemüt beruhigt sind, dann schauen auch wir nach Berlin. Und euer Zeugnis. Und trifft auf den berühmtesten, vielleicht nach meinem Geschmack, Berliner Prediger von einst, der unvergleichlich darüber sprechen konnte, wie man denn diesen Glauben, wir haben es gehört, der am Anfang steht, pflegt und wie man ihm Recht tut. Wenn er gefragt wurde, jener Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, wie man sich das denn vorstellen könne, diesen Glauben zu pflegen und zu bilden, der Glaube werde zunächst aus dem Anschauen des Universums geboren und gespeist und erfrischt, also aus dem Kontemplativen, nicht aus dem tätigen Handeln. Und diese Anschauung des Universums und seiner geheimnisvollen Schönheit und Ordnung, diese Anschauung hinterlässt Spuren im Gemüt, denen sich ein Wohlwollender nicht entziehen wird. Also bevor ihr die Pflichten des Christenmenschen benennt und bevor der Glaube tätig wird, lasst euch erinnern, dass er einem Gefühl der Abhängigkeit, der dankbaren Abhängigkeit von Gott entspringt. Aus dem Staunen wird der Glaube gepflegt. Ein Foto, liebe Schwestern und Brüder, ging vor einigen Jahren und erneut vor einigen Monaten, als die Kamera nämlich zerstört wurde durch den Aufprall auf den Saturn um die Welt. Und dieses Foto hat es bis auf die ersten Seiten der großen Publikationsorgane der Welt geschafft. Sie haben es auch, eines der großen Publikationsorgane der Welt ist der Gottesdienstablauf der Domgemeinde zu Berlin. Auch in dieses Publikationsorgan, wenn man es so nennen darf, in einem kurzen Moment der Schwäche, hat es dieses Foto geschafft. Sie haben es vor sich vielleicht. Ihnen vor Augen gestellt, ein Wunderwerk menschlicher Ingenieurskunst. Vom Saturn aufgenommen, aus einem Fotoapparat den Menschen gebaut und den sie von der Erde, von Houston aus bedient haben. Die Sonde Cassini, um dem Geheimnis der ersten Sekunde der Entstehung unseres Sonnensystems auf der Spur von dort aus fotografiert. Der Blick zurück heißt dieses Foto. 32 Minuten war es unterwegs, in Lichtgeschwindigkeit zur Erde. Es zeigt das Universum, oder sagen wir besser unser Sonnensystem, von seinem vermuteten Rand aus gesehen und inmitten geordneter und zugleich toter Materie, fotografiert in dem Moment, in dem der Saturn die Sonne verdeckt, ahnen wir den außerordentlichen Glücksfall, den unser Planet darstellt, den wir Erde nennen. Von ihm sagen Kundigere als ich, er ist wohl der einzige Ort, auf dem Leben nach unseren Begriffen möglich ist. Der einzige Ort, wo gelacht und sich versöhnt wird, wo geliebt und getröstet wird, wo gehasst und gestorben wird und wo sehnsüchtig gewartet wird, seit es Paulus schrieb an die Gemeinde in Saloniki, dass Friede wird und dass der Herr wiederkommt. Weil er es ist, der diesen Glücksfall ins Leben gerufen hat. Anschauen des Universums, sagt jener Berliner Prediger, bitte ich euch, er gehört zu eurem Zeugnis, das die Berliner Gemeinde einbringt, in das Zeugnis der Christenheit, Anschauen des Universums. Ich bitte euch, schreibt er, befreundet euch mit diesem Begriff, wenn ihr an die Religion, wenn ihr an den Glauben denkt. Bevor ihr handelt, fordert, politisch Verantwortliche auffordert, was sie tun sollen, damit seid sowieso sparsam, aber bevor ihr das tut, schaut und staunt. Das Foto hat mich inspiriert. Bis zum heutigen Tag inspiriert es mich. Es lässt mich ahnen, ein Ausnahmefall ist es, ein unwahrscheinlicher Ausnahmefall, dass ich leben darf und teilhabe und heute mit Ihnen Gottesdienst feiern kann. Ein unglaublich kostbares Geschenk. Und Statistiker haben ausgerechnet, es ist viel wahrscheinlicher, dass der VfL Bückeburg oder sagen wir mal Hertha BSC deutscher Meister wird, vor Bayern München, als dass wir leben. Und ich weiß nicht, wann Hertha BSC letztes Mal deutscher Meister geworden ist. Viel wahrscheinlicher ist das aber, als dass wir leben, sagen Statistiker. Da wird eine Leidenschaft im Hintergrund sein, die auch ihr Liebstes nicht verschont. Eine unverwüstliche Liebe zum Leben, die sich einpflanzen kann in unser Herz und uns beeinflussen kann in unserem Reden und in unserer Haltung. Eine Leidenschaft, in der der Liebende aber auch gar nichts scheut, sie uns einzupflanzen und uns herzlich beliebt zu machen. Nicht einmal sein Liebstes, seinen lieben Sohn schont er, um sie uns zu vermitteln. Diese leidenschaftliche Zuneigung zu seinem Schöpfungswerk und zu seiner Erde. Viel zu kurz ist das Leben und zu kostbar, es mit Vorwürfen zu vergeuden oder mit unbegrenzten Selbstbehauptungen. Und noch weitere Fantasie setzt dieses Foto bei mir und bei Ihnen vielleicht auch frei. Ein Zufall sei es das Leben, sagt mein Freund, der Physiker. Ja, das ist wohl wahr und eine Ausdrucksform, ein uns zugefallener Glücksfall, sage ich im Gespräch mit ihm. Das Evangelium des Tages hat uns diese Erzählung in Erinnerung gerufen von den 10 Geheilten und einer kommt zurück und hat Dankbarkeit im Herzen und vertieft damit die Erfahrung von Heilung. Der Apostel nennt es, dankbare Existenz soll mich prägen. Im Griechischen heißt das übrigens eucharistische Existenz. Nicht artig dankbar zu sein, sondern das Empfinden der Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens jeden Morgen neu sich zuspielen zu lassen. Das ist die ursprüngliche Ausdrucksform des Menschseins. Erlaubt noch ein letztes Stichwort aus jenem ersten Brief, der es mir angetan hat, der Christentumsgeschichte. Er nennt seine Freunde Erwählte und er appelliert damit an ihren Stolz. Aber Stolz im recht verstandenen Sinne. Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und werde nicht zu Schanden, so steht auf dem Titelblatt des Augsburgischen Bekenntnisses der Reformatoren im Jahre 1530. Ein stolzer Satz. Ich rede von den Zeugnissen vor Königen und werde nicht zu Schanden. Da blitzt ein Stolz auf, der nun einmal zu einem lebendigen Bekennen auch gehört. Ohne einen gewissen Stolz ist der lebendige Glaube nicht zu denken, liebe Schwestern und Brüder. Wenn es um den Glauben geht, sagt Martin Luther einmal, dann sei so stolz, wie du kannst. Wir Nachgeborenen der Reformation haben heute eher Hemmungen, wenn ich es richtig beobachte, vom Stolz des Glaubens zu reden. Als einer kulturellen Kraft, die in der Wiege Europas liegt. Kritik und Selbstkritik des Christentums, zumal des Evangelischen, haben uns schon fast vergessen lassen, dass ein Christenmensch zum einen Teil ein freier Herr ist, über wohlgemerkt alle Dinge und niemandem untertan. Ohne Stolz, darum ringt unser Volk im Moment, ohne Stolz auf die Freiheit, geht auch die Freiheit zugrunde. Denn das, worauf wir stolz sind, das lassen wir nicht verkommen. Und da finden wir ein Gleichgewicht zwischen Tätigkeit und Grenze unserer Tätigkeit, unseres Zugriffs auf das Leben. Und das gilt auch für die Freiheit des Glaubens und für die kulturellen Kräfte, die der Glaube hervorgebracht hat in Kunst, Wissenschaft und Nächstenliebe. Riecht Stolz nicht nach Imperialismus und nach Hochmut? Und übersieht er nicht, dass der Glaube auch schlimme Irrtümer und Gefährdungen im Zusammenleben der Menschen hervorgebracht hat? Wir sind es gewohnt, Glaube auf Demut und immer nur auf Demut zu reimen. Und demütig zu sein, ist ja richtig. Stärker noch sollten wir es sagen, Demut ist eine Grundhaltung des gläubigen Herzens. Und die Geschichte des christlichen Glaubens weiß sehr viel und Schönes darüber. Aber jede fromme Demut wird falsch oder nur halbrichtig, wenn sie sich nicht verträgt mit dem Stolz, ohne den ein Mensch nicht Gottes Kind sein kann. Von Kindern kann man das lernen. Sie wollen stolz sein auf ihre Mutter, auf ihren Vater, in einer ganz ursprünglichen Weise. Darin drückt sich ihre Liebe aus. Ohne Stolz zu sein auf Vater oder Mutter und auf seine Herkunft kann ein Menschenkind nicht mit sich selbst im Reinen leben. Und die Zeugnisse Gottes, den wir als Vater Jesu Christi bekennen, sind die Kundgebungen, wir hörten es, seiner leidenschaftlichen Liebe. Einen Gott, auf den man sich verlassen kann, der uns aufrichtet, weil er ein Backofen voller Liebe ist, auf den darf man mit Recht stolz sein. Deswegen ruft Paulus am Ende seines Briefes so etwas wie die Erwählung auf. Es wäre nicht gut, wenn andere oder gar unsere Kinder über uns einmal sagen würden, wir hätten an die Kraft dieses Glaubens nicht mit einem gewissen Gestolz vertraut und nur auf ausgeklügelte Versicherungssysteme uns verlassen. Über die Schönheit und Wirkungsmächtigkeit dieses Glaubens zu sprechen, ich glaube, das könnte ich richtig gut. Aber meine Zeit ist jetzt verbraucht, denke ich. Und Ihre Aufmerksamkeit auch. Wenn Sie mich mal wieder einladen würden, würde ich da jetzt weitermachen. Wir wollen nun als Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, so bitte ich Sie, das tun, was neben dem Hören auf das Wort und dem Danken ebenfalls elementar zu uns gehört. Sich gegenseitig stärken durch gemeinsames Singen. Nicht im falschen Pathos, nicht als evangelische Christenheit gegen andere, sondern heilfroh darüber, dass wir Empfangende sind im tiefsten Sinne des Wortes. Empfangende im Geist einer dankbaren, eucharistischen Existenz. Wir gehen auf das Abendmahl in diesem Gottesdienst zu, weil wir nur so unseren Aufgaben für die Gerechtigkeit in unserer Stadt, in unserem Land produktiv zu streiten, gerecht werden können. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.